Die Kollegen der Berliner Zeitung haben über Bettina Gauß einmal geschrieben, Bettina Gauß ist eine Reporterin, die dem Leser nicht nur ihre Gesprächspartner plastisch beschreibt, sondern auch mit leichter Hand geschichtliche Ereignisse, Daten und Statistiken einflicht. Sie verschleiert ihre Perspektive nie, rügt vielleicht auch mal die eigene Taktlosigkeit. Das habe ich in einer lobenden Kritik zu Ihrem Amerika-Buch gefunden, Frau Gauß, und ich finde, das passt ganz gut. Sie sind nämlich frisch zurück aus den USA, noch im Jetlag drin. Vor der Reise haben Sie mir gesagt, Sie wollten herausfinden, wie es den Trump-Wählern geht, wie die sich fühlen. Wie fühlen Sie sich?
Die, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich großartig. Also das Rechercheziel war, mit Leuten zu sprechen, mit denen ich auch vor einem Jahr gesprochen habe. Die sind begeistert. Nicht einer hat seine Meinung geändert. Man muss ja sagen, Trump hat in der Tat katastrophale Umfragewerte, aber ungefähr 40% solide, wie ein Block stehende Anhängerinnen und Anhänger. Und für mich war es sehr, sehr interessant, aber ich fühlte mich nach ein paar Tagen wie in einer Echokammer. Also als ich das erste Mal im Auto saß und dachte, wieso ein Geisterfahrer Hunderte, vielleicht irre ich mich ja auch und die Trump-Anhänger haben alle recht, dachte ich, okay, die Geschichte ist allmählich ausrecherchiert. Also ich wurde etwas unruhig. Das ist ein in sich geschlossenes Weltbild, was auch, wenn man sich drauf einlässt, nicht blöd ist. Und das ist das Beunruhigende.
Trump hat, als er vor einigen Tagen das Weltklimaabkommen von Paris aufgekündigt hat, ja gesagt, er sei nicht wegen Paris gewählt worden, sondern wegen Pittsburgh. Jetzt haben die Pittsburgher eigentlich die Demokraten gewählt, aber das Bild stimmt trotzdem irgendwie. Er hat seine Mehrheit im Rust Belt, in den Appalachen und im Bible Belt im Süden. War ihm deswegen die Sicht, seine Sicht des Weltklimas wichtiger als die dem Rest der Welt?
Ich glaube, generell ist das, was er tut, Innenpolitik. Nicht nur im Hinblick auf Klimaabkommen, sondern auch im Hinblick auf Äußerungen zur NATO, im Hinblick auf Äußerungen oder Verhaltensweisen zu Syrien. Und man muss einfach sagen, ich habe absichtlich nur Interviews geführt mit gut ausgebildeten Mittelschichtleuten. Es wäre relativ billig und einfach gewesen, eine Freakshow zu machen und zu sagen, das, was hier ja als Klischee so rumläuft, die abgehängten, bildungsfernen Schichten, die sich vernachlässigt fühlen, die wählen Trump und sind einfach doof. Ich habe mit lauter Leuten geredet, die überhaupt nicht doof sind und im Prinzip sagen, wir wollen möglichst wenig Staat. Das ist ein uraltes US-amerikanisches Grundprinzip, auch von vielen der Gründungsväter favorisiert. Wir interessieren uns nicht wirklich, sagen die Trump-Wähler, sagt nicht die Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft. Wir interessieren uns nicht wirklich für die Beziehungen zu Europa. Ihr braucht uns nicht umgekehrt. Wenn ihr nicht wollt, was wir wollen, dann lasst es halt. Und die Begeisterung ist groß, dass Trump seine Versprechen aus der Kampagne versucht umzusetzen. Fehler werden gesehen, aber man sagt, das ist ja noch sehr früh, der ist noch im Lernprozess. Und es werden sehr viele Vergleiche genannt zwischen eben einem Geschäftsmann und einem Präsidenten. Also als ich immer wieder gefragt habe, aber er ist doch widersprüchlich in seinen Äußerungen, dann wurde mir immer geantwortet, naja, er testet das Wasser. So macht man das im Business. Und als ich gesagt habe, aber so macht man das nicht in der Außenpolitik, bin ich häufig auf ein süffisantes Lächeln gestoßen, als ob ich keine Ahnung habe und er weiß, wie es geht. Trump weiß, wie es geht. Das heißt, es war schon eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Und ich glaube nicht mehr an ein schnelles Ende der Präsidentschaft. Ich glaube nicht an den Versuch eines Amtsenthebungsverfahrens. Aber ich glaube, dass die Welt sich darauf einstellen muss, dass Donald Trump noch ziemlich lange Präsident ist.
Wenn die so begeistert sind von ihm, was würden Sie ihm denn übel nehmen? Haben Sie das herausfinden können? Twittern ist es jedenfalls nicht.
Nein, twittern ist es nicht. Da kommt das Argument, er kommuniziert mit den Leuten, so wie er auch während der Kampagne mit den Leuten kommuniziert hat. Er benutzt ihre Sprache, er benutzt einfache Argumente und er hat doch gewonnen. Ich weiß nicht, was sie ihm übel nehmen würden. Wahrscheinlich eine allzu große Bereitschaft zu Verhandlungen oder eine allzu große Bereitschaft, auf die Demokraten zuzugehen. Aber ich glaube, das ist ohnehin nicht zu erwarten.
Das ganze Washingtoner Establishment ist auf den Kopf gestellt, ratlos, versucht es jetzt über den Rechtsweg sozusagen. Das ist ja das, was wir jetzt dann erleben mit dem Ex-FBI-Direktor. Sie sind da nicht hoffnungsvoll, der Rechtsweg ist sozusagen ausgeschlossen?
Das weiß ich nicht. Ich war nicht in Washington. Und das war auch nicht mein Ziel. Ich war in Upstate New York. New York ist ein demokratischer Staat. Und ich habe dort mit Republikanern geredet, wie gesagt, zum großen Teil mit Leuten, mit denen ich schon vor einem Jahr geredet habe. Und ich war in West Virginia, einem der ärmsten Bundesstaaten, wenn nicht dem ärmsten Bundesstaat in den USA. Ein demokratischer Freund von mir sagte, naja, manchen Republikanern reicht's auch einfach, wenn sie uns Liberale weinen sehen. Dann haben sie eigentlich ein politisches Ziel schon erreicht. Und da muss man sagen, dieses politische Ziel erreichen Anhängerinnen und Anhänger von Donald Trump im Moment ununterbrochen. Die Liberalen weinen. Ob der Rechtsweg erfolgreich ist oder nicht, also ich will mich da nicht zum Urteil aufschwingen, weil in der Tat ich für ein Hauptproblem der Präsidentschaft halte, dass Trump keinen Respekt hat vor den Institutionen des Landes, keinen Respekt hat vor der Gewaltenteilung. Ich glaube, dass er die Verfassung nicht kennt, auf die er geschworen hat. Und ob das irgendwann mal an irgendeinem Punkt dazu führt, dass er den Schritt zu weit geht, wo auch die Republikaner nicht mehr folgen können, das vermag ich nicht vorherzusehen. Nur im Moment ist der Zeitpunkt, glaube ich, nicht da. Weil ja, vielleicht kann man ihm Behinderungen der Justiz vorwerfen, aber ob man das tut oder nicht, ist eine politische Entscheidung. Und er hat die Mehrheit im Kongress. Und noch, deswegen finde ich diesen Sockel von Trump-Unterstützern so spannend, noch können die Republikaner hoffen, bei den Midterm-Elections, bei den Wahlen nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten nächstes Jahr, von Trump eher zu profitieren, als dass er ihnen schadet. Und solange das so ist, wage ich mal die Prognose, nach bisherigem Stand des Geschehens werden sie kein Amtsenthebungsverfahren in Gang setzen.
Nehmen ihm denn seine Wähler sein Verhältnis zum Faktischen, zum Postfaktischen oder zu den alternativen Wahrheiten übel? Oder ist das?
Nach meinem Eindruck nicht. Also ich habe mehrfach mit Leuten geredet, natürlich über Außenpolitik und zitiert, was er gesagt hat und was er 24 Stunden später gesagt hat und dass er sich selbst widerspricht und bin immer wieder auf ein überlegenes, spöttisches Lächeln gestoßen. Das signalisierte, ich habe keine Ahnung, wir wissen, wie es geht. Und dann kam auch das Argument, ich habe ein Gespräch deutlich vor Augen mit einem Rechtsanwalt und einem Immobilienmakler. Die sagten, wir verstehen was von Geschäften, so macht man Geschäfte. Er testet nur das Wasser, er guckt, wie weit er gehen kann. Und ich habe gesagt, so macht man vielleicht Geschäfte, aber so betreibt man keine Außenpolitik. Daraufhin wurde ich wieder mit diesem arroganten Lächeln konfrontiert. Und was ich wirklich interessant fand, war, ich habe mit dem Bürgermeister von Charleston in West Virginia geredet. Der Mann war 35 Jahre lang Republikaner, ist ausgetreten und hat Trump nicht gewählt und findet Trump auch ganz furchtbar. Und der sagte, was ich eine großartige Zusammenfassung fand, so habe ich das nie formulieren können, der sagte, naja, wenn man Geschäfte macht, gibt es viele Möglichkeiten und ein Ziel, nämlich einen möglichst vorteilhaften Deal. Wenn man Außenpolitik betreibt, gibt es viele Möglichkeiten und viele Ziele. Und die Frage ist, wie man möglichst viele Ziele erreichen kann und wie man da möglichst viel unter einen Hut bekommt. Und das hat Donald Trump nicht gelernt. Ich glaube, dass die Analyse richtig ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was die meisten, nochmal, wir reden von einer Minderheit, aber die meisten, diese 39%, die konstant zu ihm stehen, nicht wirklich interessiert.
Bettina Gauss, Sie sind bekannt geworden als Afrika-Korrespondentin. Mhm. Es ärgert Sie fast, dass man gar nicht so weiß, dass Sie eine exzellente Amerika-Kennerin sind. Aber kommen wir mal zu Afrika. Vorher bei der Deutschen Welle gewesen, einige Jahre als Redakteurin. Dann am Ende der 1980er Jahre nach Nairobi gegangen. Und dann mehr oder weniger ein glücklicher Zufall, dass es dann in Afrika losging. Das erste war, glaube ich, Somalia, die westliche Invasion. Ein Glücksfall als Journalistin oder wie würden Sie das nennen?
Ja, es war ein riesiger Glücksfall. Ich bin aus privaten Gründen nach Afrika gegangen. Mein früherer Ehemann ist Kenianer. Wir haben in Köln gelebt, als ich bei der Deutschen Welle war. Und wir wollten gerne, was uns auch gelungen ist, dass unsere Tochter beide Kulturen sehr gut kennenlernt. Und es war einfach Anfang der 90er Jahre eine unglaublich spannende Zeit. Das war, wie wir alle wissen, nach dem Ende der bipolaren Welt. Auch Afrika südlich der Sahara hat sich grundlegend verändert. Stellvertreterkriege endeten oder endeten eben nicht, weil sich herausstellte, es waren keine Stellvertreterkriege. Und nach sehr kurzer Zeit habe ich angefangen, auch das war ein Zufall, für die Taz zu arbeiten als Korrespondentin. Die hatten damals niemanden für Ost- und Zentralafrika. Und ich bin reingerutscht, wie wir alle damals in Nairobi, in der Rolle als Kriegsberichterstatterin. Es war nicht nur Somalia.
Ja.
Es war Südsudan, Äthiopien, das damalige Zaire, heute Kongo. Das war eigentlich überall Krieg, aber manchmal begleitet von damals großen Hoffnungen auf Demokratisierung.
Sie haben sich darüber beklagt später, dass Sie als Zeitungsjournalistin für die Taz arbeitend gezwungen waren, das zu machen, was die Fernsehkollegen sozusagen vorgegeben haben, als eingebettete Journalisten bei den westlichen Eroberern, Invasoren in Somalia. Sie mussten auch darüber berichten, dass Invasion war, an den Strand marschieren, obwohl das eigentlich Zeitverschwendung war.
So habe ich das als beklagt habe ich mich darüber, glaube ich, nicht. Sondern das war im Grunde das, was man auch von zu Hause kannte. Bestimmte Themen werden eben gesetzt. Und natürlich ist Fernsehen ein größeres Breitenmedium als eine zwar wirklich bedeutende, aber dennoch von der Verbreitung her kleine Zeitung wie die Taz. Das heißt, wenn die ganze Welt am Strand von Mogadischu liegt, ja, dann liege ich da auch und gucke mir die Amphibienfahrzeuge an, die aus dem Nichts auftauchen. Ich war nur in der Tat, tut mir leid, aber ich war extrem skeptisch hinsichtlich der Invasion und habe nicht geglaubt, dass das der Weg ist, den Bürgerkrieg in Somalia zu beenden. Und ich sehe mich nicht widerlegt. Aber dass man hingeht und sich das anschaut, das finde ich normale journalistische Berichtspflicht.
Ja.
Eher war das Problem, und da war eine Klage drin, oder nicht mal eine Klage, da ging es um Zusammenarbeit mit Kollegen. Ich wusste, dass wenn das Fernsehen ein Thema setzt und ich hatte das recherchiert, ist es nicht sinnvoll, die Geschichte einen Tag vor dem Fernsehen zu bringen, sondern sehr viel sinnvoller, die Geschichte einen Tag nach dem Fernsehbericht zu bringen, weil dann das Interesse der Öffentlichkeit höher ist. Aber das ist nicht afrikaspezifisch. Wenn ich über Saarland berichten würde, würde ich genau dasselbe machen.
Ihr Afrika-Buch, Der unterschätzte Kontinent, Reise zur Mittelschicht Afrikas, das 2011 erschienen ist, also lange nach der eigentlichen Korrespondentenzeit, setzt sich aber ganz bewusst von dieser normalen Afrika-Berichterstattung ab, auch von den Afrika-Klischees. Da ging es um die normalen Menschen des Kontinents. Was kann man an denen festmachen, an den normalen Menschen Afrikas?
Also erstmal, Sie haben völlig recht, es setzt sich ab. Ich habe eine Reise überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, so halb rum, um die Region südlich der Sahara. Ich wollte weg von den Krisen. Ich wollte weg von den Kriegen auch, denn ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, UNO-Zahl war 6% aller Menschen südlich der Sahara leben in Kriegs- und Krisengebieten. 6%. Unsere Vorstellung ist mindestens 60%. Und ich habe gedacht, man muss über diese Leute einfach mal schreiben. Und ich habe natürlich oft auch als Korrespondentin Angehörige der Mittelschicht getroffen in allen Ländern. Und das war ein Thema, das sich besser für ein Buch eignet als für einen einzelnen Artikel. Der verschwindet so. Also oft wird ja gesagt, wir haben immer nur negative Schlagzeilen und die Normalität wird nicht geschildert. Die schildert sich aber auch schwer in einem Einzelnen. Ich kann einen Zeitungsartikel machen, aber ich kann nicht 100 Zeitungsartikel machen, in denen ich sage, es gibt auch Leute, die ganz normal leben wie wir. Ich kann aber 250 Seiten drüber schreiben.
Das düsterste Kapitel Ihrer Zeit in Afrika war der Völkermord in Ruanda.
Ja.
Da habe ich in einem Bericht einen Satz gefunden, die Frage nach der Funktion von Journalismus im Angesicht eines Völkermordes, dem niemand Einhalt gebieten kann, ist schwer zu beantworten. Was ist Chronistenpflicht? Wo beginnt der Voyeurismus? Zitat Ende. Das klingt für mich nach, was mache ich eigentlich hier?
So war das auch. Also das war sicher das einschränkungslos Schrecklichste, worüber ich berichtet habe. Natürlich ist für jedes Opfer eines Krieges das eigene Schicksal absolut furchtbar. Aber der Vernichtungswille, der zynische, absolute Wunsch, Hunderttausende zu massakrieren, um selber die Macht zu retten, ohne jedes Verständnis oder ohne jeden Willen zur Auseinandersetzung, zum Kompromiss mit der anderen Seite, das habe ich Gott sei Dank nie mehr sonst erlebt. Und irgendwann stellt sich ja die Frage, wann stumpft man ab? Man hat dann zum dritten Mal, zum vierten Mal, zum fünften Mal über Leichenberge berichtet, über tote Kinder berichtet, über individuelle Schicksale berichtet. Und die Welt hat zugeguckt. Sie haben Somalia angesprochen. Da die Intervention in Somalia gescheitert war, hatte der Westen, hatte in Sonderheit die USA, kein Interesse daran, nochmal auf eine Militäraktion mit ungewissem Ausgang. Also Auslöser war, es gab einen Bürgerkrieg in Ruanda, nicht zu verwechseln mit dem Völkermord. Es gab ein international überwachtes Friedensabkommen. Dafür waren UNO-Truppen im Land. Dann begann der Völkermord. Ich gehe da jetzt nicht auf Details ein. Daraufhin entschied der Weltsicherheitsrat, und darauf muss man erst mal kommen, zu sagen, nun, das Friedensabkommen ist erkennbar gescheitert, jetzt ziehen wir die UNO-Truppen ab. Während Zivilisten im ganzen Land massakriert wurden. Es gab einen UNO-Kommandeur, der einfach einen Teil der Truppen nicht abgezogen hat. Und die haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschenleben gerettet. Aber im Ganzen ist das ein Versagen der internationalen Öffentlichkeit, das ich in diesem Ausmaß auch nirgendwo sonst erlebt habe. Und dann standen wir alle irgendwie ratlos da und sagten, wir berichten, aber wem dient das eigentlich? Was befriedigt das außer einer gewissen Sensationsgier oder vielleicht sogar Klischees? Hu, 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 die Afrikaner schlachten einander ab. Es ist ja so kompliziert, wir wissen nicht warum. Doch, man wusste warum. Und der Rest der Welt hat einfach zugeguckt. 3 Monate lang. Und dann waren zwischen 500.000 und 1 Million Leute tot.
Wie steht es eigentlich um das Thema Angst bei Ihnen als Frau in einem solchen Konflikt mittendrin? Wir stellen uns ja Korrespondenten gerade immer so als halbe Kriegsgötter, ja. Kagi-Farben vor, unerschrocken. Traf das auf Sie auch zu?
Also als Frau spielt gar keine Rolle mehr in der Situation. Ja. Man ist in jedem Falle Außenseiterin. Oder Außenseiter, also als Mann oder als Frau und als solche ja auch zu erkennen. Ich habe viele Ängste. Ich habe Flugangst, wahnsinnig. Also es gab Situationen, wo mir unwohl war. Aber das waren keine Situationen, in denen ich sehr angstgepeinigt war. Sonst kann man den Job auch nicht machen. Ich habe das vorher von mir nicht gewusst. Aber natürlich gab es akute Situationen, wo ich große Angst hatte. Ich bin ein paar Mal ausgeraubt worden, bin ein paar Mal beschossen worden, ohne Ergebnis wohlgemerkt. Ging daneben, aber natürlich habe ich da Angst, ich bin ja nicht blöd. Aber es ist mein Glaube an die eigene Unverwundbarkeit in der Situation war immer viel höher als der Glaube an meine Unverwundbarkeit, wenn ich einen Lufthansa-Flug von Berlin nach Frankfurt nehme. Das ist so, ich kann es nicht ändern.
Gast bei den SWR2 Zeitgenossen ist heute Bettina Gauss, politische Korrespondentin der TAZ. Wir unterhalten uns auf dem Hambacher Schloss miteinander bei den Südwestdeutschen Medientagen vor einem gespannten Publikum. Weshalb sind Sie dann zurück nach Berlin bzw. nach Bonn 1996 als Parlamentskorrespondentin der TAZ? War das Afrika, hatte sich leer gespielt? Oder
ein
wie?
Bisschen. Als ich beschlossen habe, zurückzugehen, war ich 38. Als ich dann zurückkam, war ich 39. Ich hatte das Gefühl, ich habe 3 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe den Rest meines Lebens die Frau für Afrika. Das wollte ich nicht. Ich stellte an mir Ermüdungserscheinungen fest. Also wenn man denkt, ach Gott, nee, das Flüchtlingslager jetzt nicht mehr. Ich habe doch das andere gestern gesehen. Dann sollte man gehen. Oder wenn man... Und so ging es mir, wenn ich von vornherein skeptisch bin gegenüber einer neuen Demokratiebewegung und denen nichts mehr glaube. Was ich inzwischen wieder in viel höherem Maße tue, aber damals war ich einfach auch ein bisschen, übrigens auch nach Ruanda. Ich bin 96 zurückgekommen. Der Völkermord war 94. Ich war ein bisschen wundgerieben und ich hatte das Gefühl, nee, 20 Jahre noch Afrika-Berichterstattung, nein. Zweite Möglichkeit, ich mache lebenslang Kriegsberichterstattung, das war es nun überhaupt nicht. Und drittens war ein Argument, dass ich halt dachte, na, mit 38 oder 39 dann, wenn ich mich reintegrieren will in Deutschland, auch beruflich, sollte ich das tun, bevor ich 40 bin. Ich wollte nicht irgendwann mal Kurzmeldungen schreiben. Und ich fand es dann auch spannend. Also ich habe Bonn, den parlamentarischen Betrieb in Bonn damals angeguckt, wie ein fremdes Land. Ich war lange genug weg gewesen, insgesamt 7 Jahre, als dass mir da vieles exotisch vorkam.
Also dieser Betrieb in einer kleinen Stadt am Rhein, wo jeder jeden kannte, die meisten auch das meiste wussten über die anderen, aber nur weniges schrieben oder berichteten.
Na, die Gesetze waren so andere. Also sagen wir mal, das internationale Rote Kreuz war üblicherweise extrem gut informiert in Kriegsgebieten und hat auch Leuten, die sie kannten, Informationen gegeben. Und wenn die gesagt haben, und ihr schreibt darüber keine Silbe, dann wussten wir gefährden die Arbeit einer wirklich wichtigen Organisation oder wir gefährden Menschenleben. Darüber wurde nicht geschrieben. Und dann komme ich nach Bonn und da hat die Vereinbarung von Vertraulichkeit plötzlich so was Spielerisches. Naja, sie müssen doch gewusst haben, dass ich nicht meinte, dass sie nicht wirklich drüber schreiben sollen, sondern nur, dass sie mich nicht als Quelle nennen. Nö, sie hatten gesagt, ich soll nicht drüber schreiben. Also habe ich nicht drüber geschrieben. Also ich habe das gelernt wie eine neue Sprache. Und mir hat nicht alles an dieser Sprache gut gefallen. Es war wirklich fremd.
Sie kamen damit quasi auch zurück in das Geschäft, das Ihr Vater mal betrieben hat. In Anführungszeichen Leitartikel schreiben, Innenpolitik mitformen durch Journalismus. Es kam ja bald auch Rot-Grün an die Macht, 98.
Ich wollte nie Politik formen.
Ja?
Ich wollte sie wirklich immer beschreiben.
Also das wäre schon der Unterschied sozusagen gewesen. Hat Ihr Vater damals gesagt, welcome home, Bettina?
Also welcome home hat er schon gesagt, okay. Natürlich. Ich meine, wir fingen ja nicht 1996 an zu reden, sondern das war ja begleitend. Er war dagegen gewesen, dass ich Journalistin werde. Aus dem, wie ich finde, sehr überzeugenden und nachvollziehbaren Grund damals, dass er gesagt hat, bin ja auf die Deutsche Journalistenschule in München gegangen und das war Mitte, Ende der 70er Jahre. Und er hat gesagt, du bist verrückt, schau dich um, du bist ein politisch denkender Mensch, es gibt keine politischen Journalistinnen, nirgendwo. Du endest im Lokalen oder als Moderedakteurin, du willst das nicht. Und ich habe, naja, wie man halt so mit 20 ist, gesagt, doch Quatsch und die Zeiten ändern sich. Und meistens hat man Unrecht, in dem Fall hatte ich Recht. Die Zeiten haben sich geändert, politischer Journalismus war möglich. Es war für meinen Vater, glaube ich, sehr schön, dann irgendwann, dass ich Journalistin geworden war. Nur man darf eins nicht vergessen, als ich zurückkam nach Deutschland, war er schon lange kein Journalist mehr. Er war in Ost-Berlin ständiger Vertreter gewesen, der Bundesrepublik in der DDR, bei der DDR.
Muss man genau aufpassen.
Muss man, ja, dass mir dieser Fehler noch unterlaufen würde nach all den Jahren. Er war danach Publizist, Interviewer, tagesaktuell hat er schon seit 1973 nicht mehr gearbeitet, da war ich 16. Was für mich hilfreich war, wenn wir beide aktuell über deutsche Innenpolitik geschrieben hätten, das hätte ich ganz schwierig gefunden.
Sie wollten Journalistin werden, habe ich gelesen, weil bei Ihnen daheim nachts mal das Telefon geklingelt hat nach dem Motto, Nasser ist tot, ich muss Ihren Vater sprechen.
Es hat nicht nur das Telefon geklingelt, es war ja im Vorhandy-Zeitalter, sondern der Verlagsleiter des Spiegel kam nachts, meine Eltern waren eingeladen und ich sagte, ne, sie können schon kommen, aber meine Eltern sind halt nicht da. Und dann sagte er, es ist so dringend, ich brauche die Entscheidung, jetzt, ich war glaube ich 14 oder so. Und dann haben der arme Mann und ich da gesessen, auf meine Eltern, die sehr spät nach Hause kamen, ich glaube nachts um 1:30. Und dann hat er mir Schach beigebracht. Und ich fand es so eindrucksvoll. Mein Vater ist so wichtig, dass man auf eine Entscheidung von ihm wartet, weil Nasser tot ist. Das wollte ich auch. Das hat sich dann ein bisschen relativiert im Laufe der Zeit.
Sie haben es angesprochen, Deutsche Journalistenschule. Da hatten es die Söhne und Töchter von Prominenten relativ schwer, meiner Erinnerung nach. Wie sind Ihre Erfahrungen gewesen?
Och, ich war wahnsinnig stolz, dass ich die Aufnahmeprüfung geschafft hatte. Die Ablehnungsquote war ja hoch. Und ich fand schon, ich habe die geschafft. Und treff einen künftigen Klassenkameraden morgens als erstes. Und der sagt, ach, du hast es auch geschafft. Na, aber weißt du, hier wird so viel Schmuh betrieben. Ich habe gehört, die Tochter von Gauss hat sich auch beworben. Wollen wir wetten, dass die genommen worden ist? Ich sage, na, die Wette kann ich nicht annehmen. Du hast sie gewonnen. Ich bin's. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gekränkt. Und es war insgesamt einfach, dafür konnte mein Vater nichts. Das war eine schwierige Situation. Also wenn auch Leute ständig unterstellen, dass man sich nicht anstrengen muss, weil der Vater schon alle Wege ebnet, ist das doof. Deswegen, ich glaube, das war schon mit ein Grund, warum ich ganz froh war über die Afrika-Berichterstattung.
Ich würde sagen, der Umweg über Afrika war ganz hilfreich.
Mein Vater verstand nichts von Afrika und war interessiert zu lernen und ich konnte ihm was erzählen. Das ist ganz schön, wenn man im selben Gewerbe unterwegs ist. Und es hat mir geholfen, ja.
Man kennt Ihren Vater als geduldigen, aber unerbittlichen Vernehmer aus Schwarz-Weiß-Fernsehtagen. Die Sendereihe zur Person ist geradezu ein Mythos, sozusagen Slow-TV. Keine Antworten in Halbsätzen. Egon Bahr hat von Grillen gesprochen, was einem da widerfuhr als Gesprächspartner. Er war privat auch ein Griller oder war ganz anders?
Wie würden Sie sagen? Er hatte, was sich Leute immer nicht vorstellen konnten, er hatte einen großen Sinn für Humor. Und er hat gerne rumgeblödelt. Das ist im öffentlichen Bild nicht rumgekommen. Geduldig würde ich ihn jetzt nicht unbedingt nennen. Er war sehr präzise und sehr genau in der Analyse, was für eine Heranwachsende nicht immer einfach ist, weil er ließ einen da auch nicht raus, aber was einen natürlich schult, ohne Frage.
Bettina Gauss ist Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Wir zeichnen diese Sendung auf bei den Südwestdeutschen Medientagen vor Publikum auf dem Hambacher Schloss. Frau Gauss, Sie sind bekennender News-Junkie. Ist das eine Krankheit oder einfach auch die Basis für guten, aktuellen politischen Journalismus?
Ich glaube Letzteres. Also ich ertrage das nicht sehr gut, keine Nachrichten zu hören oder zu haben. Aber muss man ja heute Gott sei Dank auch fast nirgendwo. Und ohne diese Kontinuität ist eine Analyse nicht wirklich einfach.
Sie haben sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Zustand unseres Berufs, wie ich finde. Eines Ihrer Bücher heißt Frontberichte, die Macht der Medien in den Zeiten des Krieges. Sehen Sie sich als Frontberichterstatterin?
Nee, das ist ein wörtlich gemeinter Titel. Das war ein Buch über Kriegsberichterstattung. Insofern passte der Titel Frontbericht. Das waren ja Frontberichte. Und in der Tat habe ich mich dann auch mit ein paar allgemeinen Themen dort auseinandergesetzt. Aber es ging vor allem um die Frage, wie man verantwortlich aus zugespitzten Situationen, in der alle Lügen im Krieg, berichten kann, wie man die eigene Unabhängigkeit bewahren kann. Es war schon ein sehr spezifisches Thema, was damals, glaube ich, größeres Interesse fand, als es das heute finden würde, weil Deutschland da sich noch nicht so dran gewöhnt hatte, an internationalen Interventionen beteiligt zu sein. Und deswegen das eine große Rolle spielte.
Wenn Wahrheit das erste Opfer im Krieg ist, Satz, der über 100 Jahre alt ist, was ist dann neu an Fake News für Sie?
Hab ich gesagt, da ist was neu?
Nö.
Also ich finde das Ganze ein bisschen übertrieben. Also ich erinnere mich, dass die Begeisterung und die meiner politischen Freundinnen und Freunde über die Bild-Zeitung vor 30 Jahren jetzt auch nicht so ausgeprägt war. Und wir hatten schon das Gefühl, gelogen wird auch sonst. Und übrigens auch zugegebener Aufwand für Schmähzuschriften und für anonyme Zuschriften war größer. Die Leute mussten früher eine Briefmarke auf einen Umschlag kleben. Das überlegt man sich wahrscheinlich länger, als ob man nachts um 3 anonym einfach einen Schmähpost schickt. Aber ich finde das alles so dramatisch neu nicht, was sich da tut. Über Details kann man reden. Aber weder finde ich, dass die Leute ihrem eigenen Umfeld mehr oder weniger vertrauen als früher, also die berühmten Echoräume. Also ich weiß nicht, das hat es früher doch auch gegeben, die berühmten Stammtische, wo die Leute sich selbst bestätigt haben in ihren Urteilen, auch völlig zum Teil ohne jede Kenntnis von Fakten. Naja, und jetzt machen sie es halt auf Facebook. Natürlich sehe ich auch Risiken des Internet, ich sehe auch die Chancen, aber dieser Kulturpessimismus, der sich ausbreitet, das ist was, das hat es wirklich immer gegeben bei jeder neuen Kommunikationserfindung.
Jetzt sage ich aber, die Geschwindigkeit ist eine andere, in der sich das Ganze verbreitet. Die Viren, auch von falschen Nachrichten, das geht jetzt dann wirklich manchmal in wenigen Minuten.
Stimmt, aber deswegen wächst auch die Skepsis und deswegen wächst auch das Interesse an Hintergrundberichterstattung. Natürlich sind wir in einer Umbruchzeit und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin im letzten Dezember 60 geworden. Ich habe wirklich, und das meine ich nicht ironisch, ich finde, ich habe unfassbares Glück gehabt mit der Zeit, in die ich hineingeboren wurde. Also in Frieden, in stabile wirtschaftliche Verhältnisse und in eine Zeit, wo ich als Journalistin den von mir gewählten und geliebten Beruf innerhalb eines ruhigen Rahmens ausüben konnte. Da tun mir Kollegen, die heute 30 sind, manchmal ein bisschen leid. Ja, wir sind in einer Umbruchzeit, aber ich glaube, es wird sich letztlich auf eine ähnliche Weise zurechtrütteln, wie sich's immer zurechtgerüttelt hat. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Textform, die beim Guardian, den ich für das Beste halte, was ich an Medien kenne im Moment, die beim Guardian am besten läuft, ist der lange Text. Das ist fast so was wie ein Kurzbändchen, ein Essay. Das Bedürfnis gibt es seitens der Öffentlichkeit. Und so ist es ja nun auch nicht, als ob nur weil die Übermittlungswege früher länger gewesen wären, alle immerzu nur die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit berichtet hätten. In der Tat, es hat nicht nur Minuten gedauert, bis sich Falschmeldungen verbreiteten. Manchmal dauerte es 2 Tage und dann waren es aber immer noch Falschmeldungen.
Sie sind keine Freundin der Objektivität im Journalismus. So habe ich das verstanden. Sie bekennen sich zur Subjektivität, obwohl wir ja eigentlich an der Journalistenschule als Volontäre an der Uni immer eingetrichtert bekommen haben, versucht es so objektiv wie möglich zu machen. Der subjektive Faktor, auch gerade der subjektive Faktor Bettina Kraus, zu dem bekennen Sie sich.
Ja, natürlich bekenne ich mich dazu, nachdem ich in sehr starkem Maße Leitartikel und Kommentare schreibe oder Kolumnen. Die sind ja ihrer Definition nach subjektiv. Also ich sage darin meine Meinung. Ich wäre allerdings falsch verstanden zu sagen, ich sei keine Freundin der Objektivität. Natürlich möchte ich so präzise und sachlich wie möglich informiert werden. Ich glaube nur, dass Objektivität eine Chimäre ist. Also diese Überzeugung oder dieser Appell, seid objektiv, den halte ich in der Tat für unsinnig, weil allein die Auswahl der Nachricht bereits einen Rückschluss auf das Weltbild zulässt. Die Tatsache, dass wir natürlich alle jetzt über die Entwicklung der Trump-Affäre berichten oder über den Ausgang der Wahlen in Großbritannien. Es wäre grotesk, wir täten es nicht. Und dass, ich vermute mal, unser Gespräch morgen nicht die Schlagzeile aller überregionalen Medien sein wird, seltsamerweise. Das ist bereits ein Hinweis auf eine subjektive Weltsicht, die berechtigt ist. Es wäre grotesk, wenn man nicht über die britischen Unterhauswahlen berichten würde, sondern stattdessen über dieses Gespräch. Aber was ist da objektiv? Und der berühmte Sack Reis, der in China umfällt, über den keiner berichtet, zu Recht niemand berichtet, ist aber natürlich auch ein Hinweis darauf, dass allein in die Nachrichtenauswahl immer subjektive Weltsicht einfließt. Also ganz banales Beispiel. Eine meiner Lieblingsüberschriften im Wirtschaftsteil war: In der Tourismusbranche droht ein Preiskrieg. Da weiß man, wo der Kollege steht, auf welcher Seite. Man hätte ja auch schreiben können: Leute, freut euch, Urlaub wird billiger. Beides wäre eine berechtigte Meldung gewesen. Aber dies allein zeigt, ich möchte mich nur wehren gegen die Illusion, objektive Berichterstattung sei selbst bei bestem Willen auch nur theoretisch möglich. Das ist sie nicht.
Der leider verstorbene Tagesthemenkollege Hans-Joachim Friedrichs hat, als er den Grimme-Preis bekam, mal eine Lobrede auf das Handwerk gehalten. Das hatte viel Hintergrund. Er war nicht sehr zufrieden über seinen eigenen Sender. Er hat es aber auch sehr ernst gemeint. Journalismus muss gelernt sein, will gelernt sein. Wenn wir dann heute sozusagen immer mehr Amateure im Geschäft haben, die glauben, dass Twittern und Facebooken auch schon Journalismus ist oder damit konkurrieren kann, dann ist es ein Trugschluss, den wir irgendwann bezahlen.
Ich weiß nicht, ob wir ihn bezahlen, weil es ja nach wie vor so ist, ich meine, ich finde, man, Leute sollen twittern und Leute sollen auf Facebook schreiben und Leute sollen Leserzuschriften machen. Nur nach meinem Eindruck verwechselt die Öffentlichkeit das nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil mit handwerklich gutem Handwerk und gelerntem Journalismus. Ich glaube, der Bedarf an handwerklich gutem Journalismus ist heute so groß wie eh und je. Und wie gesagt, es gibt dafür Hinweise, die das unterstützen. Also es gibt Zuwächse bei Abonnentenzahlen von Qualitätsmedien. Es gibt die Bereitschaft, auch in steigendem Maße für Inhalte im Netz zu zahlen, weil offenbar es nicht dasselbe ist, wenn jemand ohne handwerkliche Kenntnis einfach mal was rauströtet oder jemand anders eine gut recherchierte Geschichte schreibt. Ich bin da nicht so pessimistisch.
Die Taz macht das. Es wird aufgefordert, etwas beizutragen. Erklären Sie es dem Rest.
Wir sind, das meiner Kenntnis nach, ich muss vorsichtig sein, aber ich glaube, wir sind inzwischen, ich sag mal fast, weil dann stimmt's sicher, die einzige überregionale Tageszeitung, die überhaupt keine Sperre hat. Wir bitten in der Tat darum, dass man sich finanziell beteiligt und verweisen zu Recht darauf, dass guter Journalismus auch Geld kostet. Aber wir haben bisher keine Sperre und verlassen uns, übrigens wie der Guardian auch, auf die Spendenbereitschaft derjenigen, die uns konsumieren. Ich habe dem Guardian neulich 50 Euro gespendet, was die nicht alleine retten wird. Aber ich kenne mehr Leute, die das inzwischen gemacht haben. Und unsere Leserinnen und Leser zahlen in erstaunlich hohem Maße für die Internetinhalte, also Spenden auch. Aber wir haben keine Sperre im Unterschied zu anderen Medien.
Funktioniert das als Gegenmodell zu dem Rest? Also auch publizistisch generell sagt man ja immer von der Taz, sie ist das Gegenmodell zu den klassischen Zeitungen, zu den klassischen Medien. Ist Ihnen das zu abgelutscht als
Erklärung? Nein, sondern ich weiß es nicht. Also ich glaube, da ist ein Nobelpreis drin bei jemandem, der wirklich sagen kann, wie man im Internet mit Journalismus langfristig Geld verdienen oder nicht verdienen kann. Ich habe da wirklich keine Kristallkugel und es rätseln ja alle dran rum. Ich weiß nicht, ob es als Gegenmodell funktioniert. Ich muss sagen, im Moment, wenn hier irgendwo Holz wäre, würde ich drauf klopfen, funktioniert es ganz gut. Nicht nur das, sondern auch sonst eine Diversifikation von Angeboten, also dass wir auch themenbezogene Broschüren stärker machen, Kongresse. Es reicht sicherlich nicht mehr, einfach eine gedruckte Tageszeitung zu produzieren. Davon kann man nicht mehr alleine überleben. Das haben ja auch andere Verlage gemerkt. Aber was die Lösung ist und wo wir alle in 10 Jahren stehen, da bin ich genauso ratlos wie der Rest der Branche.
Sie glauben noch nicht an ein Race to the Bottom, dass wir uns sozusagen immer billiger machen. Die Ergebnisse sieht man zum Teil bei den jungen Kollegen, die für Online-Medien arbeiten oder bei irgendwelchen Nachrichtenportalen.
Ich antworte unwillig auf all diese Fragen, also auf diese Fragen, weil ich finde, das ist ein extrem schwieriges Thema. Ich kann erkennen, wo Bedürfnisse des Publikums sind und ich finde, dass das Anlass gibt zu Optimismus, also dass es ein Interesse gibt an Qualitätsberichterstattung. Aber ich will mich nicht auf die Schiene begeben, dass ich sage, so wird Geld verdient, so wird's nicht verdient, so ist die Zukunft. Ich weiß es nicht. Und auch das gehört für mich zu seriösem Journalismus, dass man sagt, ich weiß was nicht.
Hatten Sie mal ein Vorbild als Journalisten oder haben Sie noch eines? Ich frage deshalb, weil Ihr Amerika-Buch auf den Spuren von John Steinbeck stand.
Nein? Nein, ich habe das Buch von John Steinbeck geliebt, aber er wäre überhaupt kein Vorbild. Übrigens wäre es auch vermessen. Nein. Es gibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die ich toll finde. Es gibt natürlich Stücke, wo ich wahnsinnig sauer bin, dass sie mir nicht eingefallen sind. Oder Formulierungen, wo ich denke, da hätte sie auch drauf kommen können. Schon sehr schön. Aber so dauerhaftes Vorbild eher nicht, weil es hängt auch so sehr wirklich von Raum und Zeit ab, wo ich Journalismus mache, unter welchen Umständen ich ihn mache, welches Thema ich mir da aussuche. da kann es gar keine Kontinuität geben. Also wenn ich mir zum Beispiel, ich finde vieles von dem, gerade die Interviews, was mein Vater gemacht hat und Bücher, die er geschrieben hat, großartig. Und trotzdem wäre er nicht das Vorbild, das ich nennen würde. Er hat in einer ganz anderen Zeit gelebt, also auch in einer Zeit mit anderen journalistischen Standards. Er hatte andere Themen als ich. Ich glaube, nein, ich habe immer wieder Leute toll gefunden, aber ich habe kein dauerhaftes Vorbild.
Ist aber ziemlich sicher, womit Sie sich in den nächsten Monaten beschäftigen werden, mit Wahlkampf. Wir sind jetzt Anfang Juni, Ende September.
Ach, Sie meinen Wahlkampf in Deutschland, ja.
Da hätte ich jetzt zum Schluss noch gerne ein paar Kleinigkeiten mit Ihnen erörtert. In der Einladung zu den Südwestdeutschen Medientagen, bei denen wir hier gerade sprechen, heißt es, nach einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Präsidentschaftswahlkampf in den USA angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der Medienwelt und vor dem Hintergrund erheblicher Verschiebungen in der Parteienlandschaft darf man gespannt sein auf den Bundestagswahlkampf 2017. Zitat Ende. Sind Sie eher gespannt oder graust es Ihnen ein bisschen vor dem, was Sie in den nächsten Monaten wahrscheinlich sehen werden?
Ehrlich gesagt, weder das eine noch das andere. Also ich bin nicht wahnsinnig gespannt. Ich habe ganz kurz nach der Kür von Martin Schulz gedacht, es könnte spannend werden. Und es hat sich dann schnell wieder zerschlagen. Und es graust mir auch nicht, die paar Monate Wahlkampf, die gehen vorbei.
Was werden wir denn vermutlich von der CDU erleben? Einen Sie-kennen-mich-Wahlkampf wie 2013?
Ja, genau. Ja.
Und gibt es Tabuthemen, über die man eigentlich reden müsste, die aber wahrscheinlich nicht rankommen? Migration?
Nö, eher im Gegenteil. Es gibt Themen, wo ich denke, die sollten vielleicht tabu sein, aber man redet und redet und redet drüber. Also was ich wirklich ein Problem finde, ist, in welchem Umfang sich demokratische Medien, auch öffentlich-rechtliche, gerade öffentlich-rechtliche und auch demokratische Parteien von Rechtsradikalen, wie bestimmten AfD-Politikern, die Themen haben diktieren lassen. Und die brauchten nur zu sagen, ihr nehmt uns nicht ernst und niemand hört uns zu. Und schon waren die Talkshows voll mit diesen Themen. Da wäre ich schon dankbar, wir könnten die mal wieder auf Normalmaß bringen. Also ich würde mal sagen, sie kommen rein, meine Schätzung 8%. Dann finde ich, ist auch in Ordnung, wenn sie 8% der Berichterstattung haben und nicht 62%. Wie es ja phasenweise der Fall war. Insofern, nee, Tabuthemen gibt's nicht, aber es wird schon in den nächsten Monaten mal wieder einen AfD-Politiker oder eine Politikerin geben, die schreien, irgendein Thema sei ein Tabu. Und dann wird's schon wieder leider Kolleginnen und Kollegen geben, die über das Stöckchen hüpfen. Da würde ich mir wünschen, sie würden's lassen.
Aber es ist nicht so, dass die AfD die Agenda des Sommers bestimmen wird. Das wird Ihnen nicht gelingen. Das wäre jetzt nicht mein Eindruck aus den letzten Tagen und Wochen.
Nee, ich glaube, die Leute sind ein bisschen durch damit und so wahnsinnig originell sind sie ja auch nicht. Also es fällt ihnen ja auch nichts Neues mehr ein. Aber es ist natürlich generell schwer vorherzusehen, was sich an dramatischen Ereignissen abspielen mag und auf welchen Zug die AfD dann springt. Aber ich will jetzt auch die AfD gar nicht zu sehr in den Mittelpunkt richten. Nur Sie hatten nach Tabuthemen gefragt und ich habe gesagt, im Gegenteil. Ich wünschte mir, man würde nicht jedes Mal, wenn jemand schreit, das ist ein Tabuthema und das müsste man doch noch sagen dürfen, dass dann nicht bereitwillig alle bereit sind, sofort drüber zu reden, sondern man sagt, nö, ist eigentlich kein Tabuthema, aber auch nicht so interessant.
Erleben wir denn vielleicht ein grünes Welken in der Sommerhitze?
Das glaube ich schon, ja. Also ich meine, die Grünen sind eine demokratische Partei, wie alle anderen derzeit im Bundestag vertretenen Parteien auch, aber ich habe keine Affinität zu ihnen.
Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage,
Frau Gauss. Ach, was für eine schöne Formulierung.
Von Ihrem Vater geklaut. Sind Sie Optimistin?
Eher ja als nein.
Vielen Dank, das war in den SWR 2 Zeitgenossen heute. Aufgenommen im Hambacher Schloss bei den Südwestdeutschen Medientagen, Bettina Gauss. Herzlichen Dank für die schönen, offenen Antworten.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut.